Herzlich willkommen zu den Hero Nerds, eurem Superhelden-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der geschätzte Nerdizist Michael. Ich grüße dich.
Hallihallo.
Zu so später Stunde setzen wir uns noch zusammen, um den Teufel in Menschengestalt zu sprechen.
Ja, passt doch wunderbar, ne?
Wir wollen nämlich heute über die ersten beiden Folgen von Daredevil Born Again reden und wie wir die Serie finden, wie der Auftakt war, das Ganze natürlich mit viel Spoilern und vor allem auch mit einer Einordnung zu den bei Netflix erschienenen Daredevil-Serien, die ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, aber deswegen vielleicht nicht weniger schlecht sind, vielleicht auch sogar ganz gut. Du hast sie letztens angeguckt, da kannst du gleich nochmal was davon berichten, denn du hast sie wesentlich präsenter als ich. Bevor wir aber da einsteigen, Michael, vielleicht ist ja jemand da, der uns noch nicht vorher gehört hat.
Ja, das wäre ja ganz großartig. Dann heißen wir euch mal herzlich willkommen. Und falls ihr uns das erste Mal hört, könnt ihr zuerst nach dieser Episode oder sogar währenddessen auf nerdizismus.de gehen. Denn da findet ihr so alles, was wir in den letzten 10 Jahren so besprochen und rausgegeben haben. Da könnt ihr uns hören, da könnt ihr uns sehen, da könnt ihr uns lesen. Und das Wichtige, da könnt ihr uns antworten mit diesem großen grünen Feedback-Button, den wir da haben. Da könnt ihr draufklicken und dann habt ihr mehrere Optionen. Entweder schreibt ihr uns eine WhatsApp-Nachricht an die 015259647709, gerne auch als Sprachnachricht, nehmen wir immer gerne an. Ihr schreibt eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder diskutiert fleißig mit auf unserem Discord-Server unter nerdizismus.de/Discord.
Ganz genau. Und weil Feedback ja das Podcast das Brot ist, freuen wir uns natürlich ganz besonders darauf, wenn ihr mit uns in Interaktion tretet. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr uns Sterne gebt. Bei Spotify könnt ihr das machen, bei Apple Podcast, bei Podcast Addict, bei Radio Addict, bei Pocket Cast. Also eigentlich kann man fast überall inzwischen auch eine Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich sehr. Und wer mein zartes Stimmchen vielleicht nochmal abseits des üblichen Nerdizismus hören möchte, der kann das in einem neuen Podcast tun, den ich zusammen mit einem Freund habe, dem Basti. Der war auch hier schon öfter mal in der Show zu Gast, zum Beispiel als wir über He-Man gesprochen haben oder über Black Widow. Wir haben nämlich einen Podcast ins Leben gerufen, die ESC-Nerds. Da geht's, wie der Name schon sagt, um den Eurovision Song Contest. Wir haben die Chefsache ESC Shows alle live im Studio erlebt. Darüber haben wir ganz, ganz viele Folgen gemacht. Wir haben eine Folge mit Cosby veröffentlicht, einem der Teilnehmerbands. Nächste Woche kommt noch eine neue Folge draus mit einer Teilnehmerin und das wird jetzt bis zum ESC so weitergehen. Also von daher, wenn euch dieses Thema auch interessiert, dann hört euch doch mal die ESC-Nerds an. Findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. So.
Meinst du, das ballert?
Ja, auf jeden Fall. Der ballert auf jeden Fall, der Song, der Podcast. So, dann würde ich mal sagen, steigen wir ein. Michael, du kennst die üblichen Fragen nach Google Trends. Kann ich dir jetzt schon sagen, auch hier wieder, es ist überschaubar im Vergleich zu anderen Serien, was Daredevil da an Nachfrage generiert. Aber man muss immerhin sagen, online ist ja zumindest von Disney ein bisschen Werbung dafür geschaltet worden. Also sie wollen schon, dass es auch jemand guckt.
Ja, ich denke auch. Ja, den Buzz, muss man sagen, gleichzeitig kam Captain America raus, danach haben sie es zumindest auf YouTube ein bisschen gestartet. Ich habe es viel mitbekommen, gefühlt ist in meiner Bubble sehr viel dafür geworben worden. Aber ja, keine Ahnung, wie sich das jetzt in Zuschauerzahlen niederschlägt, weil Disney und die ganzen anderen Streamingdienste sind ja mittlerweile sehr geschlossen, was das angeht.
Ja, das stimmt allerdings. Die ersten 2 Folgen sind draußen und wir werden uns ein bisschen über unsere Eindrücke da sprechen. Das Ganze wird mit Spoilern passieren. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, vielleicht kommt ihr dann einfach wieder zurück, nachdem ihr es gehört habt, oder euch ist es dann wurscht. Michael, du weißt ja an der Stelle auch die übliche Frage, was glaubst du denn, welchen Eindruck haben die ersten 2 Folgen bei Rotten Tomatoes hinterlassen?
Ich glaube, bei den Kritikern, soweit ich das bisher gelesen habe, ist das ganz gut weggekommen. Ich könnte mir in einem guten 80er-Bereich das vorstellen.
Da hast du vollkommen recht, 83. Und beim Audience Score?
Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Sagen wir mal 87 irgendwie so eine
Stelle, oder? Nee, auch 83, nee. Also gleich.
Auch 83, ja? Okay, ja.
Von daher, ihr wisst das, langjährige Hörer wissen das, bei den ersten 2 guten Folgen sind wir immer etwas skeptisch. Ob die halt nicht irgendwie nur so für die Presse waren, damit alle Reviews möglichst positiv sind. Und danach kommt dann der große Quatsch. Wir werden es sehen. Aber Michael, du bist viel mehr in diesem Daredevil-Universum drin und vor allem, du hast dir jetzt ja auch, ich habe es gerade erwähnt, nochmal die Netflix-Serie angeschaut. Und für alle, die diesen Connex vielleicht nicht haben, erklär mal ganz kurz, wieso gibt's auf Netflix eine Marvel-Serie und was hat die jetzt mit Daredevil zu tun?
Ja, das war größtenteils um 2015 rum, wo es dann, ich meine, es war 2015, wo es diesen großen Marvel-Netflix-Seriendeal gab. Und dann hatten die sich nämlich darauf eingeschossen, 4 Serien zu machen. 3 Serien waren es, glaube ich, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist waren es erst, stimmt, 4.
Und der Punisher.
Ist später dazugekommen.
Genau.
Der Punisher ist noch später dazugekommen, mhm. Das haben die erst später betrachtet, aber der Deal ging erstmal um diese initialen 4 Serien, da war Disney Plus noch nicht mal ansatzweise im Gespräch, Disney wollte das MCU ein bisschen mehr im Fernsehen rausbringen, ein bisschen mehr ins Streaming reinbringen und dann haben sie sich entschieden, das zu machen und haben dann ein eigenes kleines Universum aufgebaut, was letztendlich die Filme so ein bisschen integriert hat. Man hat gesagt, es gab diesen Incident, also das, was da in Avengers 2012 passiert ist. Und es wurde mal zwischendurch dieser große grüne Kerl und der Typ mit dem Hammer erwähnt. Aber ansonsten ist es mehr in ihrem eigenen Universum geblieben. Und man hat sich der sogenannten Street-Level, also dem Straßenlevel angenommen. Und das ist auch extrem gut angekommen in den ersten Serien. Vor allen Dingen so die erste Staffel von Daredevil und Jessica Jones hat, glaube ich, nur Lob bekommen, sowohl von Kritikern als auch von den Fans. Besonders, ich glaube, du warst mehr ein Fan von Jessica Jones sogar als Daredevil, muss ich sagen, ne? Von der ersten Staffel.
Ja, also Jessica Jones ist dann definitiv an mir gewachsen, weil Daredevil hat für mich ein bisschen zu langsam angefangen und natürlich war ich auch noch durch diesen unsäglichen Ben Affleck-Film, das Daredevil angeht, natürlich etwas vorbelastet und habe etwas am Anfang damit gefremdelt. Wer mich ein bisschen schneller abgeholt hat, war Luke Cage, weil ich einfach diese Figur unglaublich sympathisch fand und so diesen Struggle bei allen dreien eigentlich immer ganz sympathisch fand, so dass sie eigentlich so mit ihren Superkräften ja doch sehr bodenständig sozusagen umgehen. Und da fand ich halt Jessica Jones am sympathischsten, weil sie einfach so der absolute Anti-Superheld war, der gar keinen Bock drauf hat, sich regelmäßig volllaufen lässt und so weiter und so weiter. Bei Iron Fist ist es dann ein bisschen nach unten gegangen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie es alle gemacht haben, aber ich habe es ehrlich gesagt nur ein bisschen aus Chronistenpflicht geschaut, damit ich halt dann bei den Defenders sozusagen up to date bin. Ich habe jetzt nochmal im Zuge dessen nochmal ein kleines Recap des Ganzen geholt und muss sagen, Daredevil, ja, da ist mir relativ viel hängen geblieben. Bei Jessica Jones so, aber alles rund um Iron Fist und die Defenders und mit diesen vergrabenen Drachen und bla, das habe ich ehrlich gesagt ziemlich vergessen gehabt.
Auch am Ende völlig egal gewesen. Also ist nicht ganz egal gewesen. Die haben halt versucht, ihr eigenes Superheldenuniversum aufzubauen. Hatten ein sehr bescheidenes Budget, wenn man das heute so vergleicht, wenn so eine Disney-Serie mindestens so 150 Millionen bekommt, hatte die erste Staffel Daredevil noch ungefähr 56 Millionen. Das ist schon, das könnte man heutzutage noch als Indie-Level-Fernsehen bezeichnen. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben halt diese 4 Serien, die auf das Ganze aufbauen und es wurden in den Serien immer mehr Charaktere mit eingeführt und das Ziel war ähnlich wie bei den Avengers, eine Eventserie am Ende daraus zu machen, die Defenders, wo die alle zusammenkommen und eine große Bedrohung in New York zu bekämpfen, weil die waren alle in New York unterwegs. Und ich musste völlig recht geben, Luke Cage fand ich noch sehr sympathisch, vor allen Dingen wegen des Hauptdarstellers.
Richtig.
Die Serie selber, ja, war okay.
Sie also plätscherte so ein bisschen vor sich hin, ne? Also es hat wirklich, die Serie lebte einfach vom Sympathieträger Mike Coulter, das muss man ganz einfach sagen. Also der hat wirklich das Ding, gerockt und der seine ganze Hood und so. Ich meine, da waren natürlich auch coole Schauspieler dabei mit Audrey Woodard, die kennt man ja aus Star Trek First Contact und Theo Rossi, der war ja bei Sons of Anarchy hat er eine große Rolle gespielt. Rosario Dawson, als Claire und natürlich jetzt als Ahsoka Tano. Das war schon ein guter Cast. Die Story an sich, das war jetzt eher so Mittelmaß, aber wie gesagt, der Charakter, der Schauspieler hat es absolut getragen und hat mich dann wirklich immer einschalten lassen. Und ja, von daher war das so mein Dreh. Ich war natürlich bei Daredevil auch sehr fasziniert, ob der Stärken Visuals, die die hatten. Ja. Also gerade was die Kampfszenen anging und so, das war, na, revolutionär war es jetzt nicht, weil dieser eine singapurianische Knastfilm hatte diese Szenen schon früher. Wie hieß der?
The irgendwas.
The irgendwas, genau.
Mhm.
Run, the caged. ihr wisst, welchen wir meinen. Ja. Der hatte diese Sidescroller-Gaming-Optik ein bisschen vorher und auch so diese endlosen Korridore, durch die sich dann der Held so durchkämpfen muss. Trotzdem war das gut gemacht und diese Kämpfe fühlten sich auch wirklich, da ging's um was.
Genau, und das war das Wichtige jetzt bei den Serien. Hier ging es, weil wir auf diesem Straßenlevel, weil wir sehr geerdet unterwegs waren und Superheldenkräfte sehr spartanisch eingesetzt worden sind, haben auch unsere Helden dauernd einen auf den Keks bekommen oder hatten sehr viele eigene Charakterfehler. Daredevil, Matt Murdock, der ist die ganze Zeit in seinem eigenen Selbstmitleid versunken. Mhm. Jessica Jones ebenfalls, hat sich aber zum Tode getrunken. Und Luke Cage hatte dieses sehr kornige. Von Iron Fist brauchen wir gar nicht mehr anfangen, weil der war eine whiny little bitch, so ungefähr. So sehr ich den Schauspieler aus Game of Thrones auch mochte, war das die Serie leider fast ein kompletter Reinfall. Ja, aber Daredevil hat davon gelebt, von einigen Sachen. Erstens war es eine ziemlich geniale Optik. Also alles, was man heutzutage als dieses MCU bezeichnet, das war damals nicht. Die waren dunkel, die waren mit Kontrasten, die haben mit Farben gespielt, mit sehr intimen Kameraszenen, die waren sehr, sehr nah dran. Und was du gerade schon gesagt hast, einer dieser Key Aspects, der Kernaspekte von der Serie waren diese sogenannten Hallway Fights. In der ersten Staffel haben sie damit angefangen, diese One-Shot Szenen zu machen, die so aussehen, als wären sie minutenlang nur mit einer Kamera in einem Take gefilmt worden. War natürlich nicht. In der dritten Staffel haben sie es sogar so weit getrieben, dass ein so ein One-Shot im Gefängnis über 10 Minuten lang ging. Natürlich arbeitet man da mit Kameratricks und ähnlichen Sachen, aber das hat es natürlich noch intensiver, noch krasser gemacht. Und was Daredevil vor allen Dingen im Gegensatz zum Rest ausgemacht hat. Also Jessica Jones hat sich durch Jessica Jones getragen. Luke Cage hat sich sehr stark durch Luke Cage getragen. Ein paar Nebencharaktere waren gut, aber Daredevil ist vor allen Dingen getragen worden von Charlie Cox, der den Matt Murdock gespielt hat und immer noch spielt. Und durch Vincent D'Onofrio, der den Wilson Fisk, den Kingpin, spielt. Und das sind nur wegen diesen Leuten haben die es überhaupt drüber geschafft ins MCU, weil selbst ein Kevin Feige, der große Produzent hinter dem MCU, hat gesagt, brauchen wir gar nicht rebooten, wir nehmen die wir haben, weil der Kingpin ist 1:1, wird der nur mit Vincent D'Onofrio identifiziert im Live-Action und Matt Murdock ist Charlie Cox, der lebt in Matt Murdock und nur deshalb haben wir jetzt nochmal die Chance bekommen, das zu kriegen. Vielleicht zum Hintergrund. Es gab 3 Staffeln. Diese 3 Staffeln waren auch extrem gut. Und bis 2018 so um die Richtung sind die ganzen Serien gelaufen. Dann ist der Marvel-Netflix-Deal ausgelaufen. Netflix hätte durchaus gern noch weitere Staffeln produziert. Nur Marvel nicht. Die hatten sicherlich vor, in der Zeit dann zu sagen, nee, wir gehen jetzt in Richtung eigenen Streamingdienst und möchten nicht mehr. Der Vertrag wurde gecancelt. Ein paar Jahre lang durfte Disney nicht an diese Charaktere dran. Es gab eine gewisse Sperrfrist. Und dann irgendwann, jetzt haben sie gesagt, es wird vielleicht wieder Zeit, auch nachdem sie gemerkt haben, dass nach Endgame der Rest nicht so gelaufen ist. Und die ersten Versuche, da was zu reißen, kamen dann mit Spider-Man No Way Home, wo sie nämlich ein Cameo von Matt Murdock mit Charlie Cox mit reingebracht haben, ohne dass überhaupt eine 4. Staffel bzw. eine neue Staffel geplant worden war. Das sollte eigentlich nur ein nettes Cameo sein. Und als ich das damals gesehen habe im Kino, also ich glaube, ich habe es auch im Podcast gesagt, das war
für mich. Ja, ich weiß es noch, ich erinnere mich noch, genau, ich erinnere mich noch.
Ja. Ich glaube, ganze Kino, mit dem ich da auch drin war, hat geschrien, als sie Charlie Cox da gesehen haben. Ja, und Wilson Fisk, Vincent D'Onofrio haben sie dann bei Hawkeye wieder mit reingebracht, was auch sehr geil war. Und dann haben sie ihn noch in Echo mit reingebracht. Und irgendwann zu der Zeit, ich glaube rund um 2022, haben sie entschieden, okay, das ist ein potenzielles Universum, was wir wieder mit reinbringen können. Und wir versuchen es nochmal mit einer neuen Netflix-Staffel. Mit einer neuen Staffel von Daredevil zuerst. Und haben ein paar Produzenten dahinter gesetzt, ein paar Schreiber, haben das Ganze aufgebaut, gedreht. Und dann kam nur so ein fieser kleiner Hollywood-Streik, Actor-Strike dazwischen. Wo die im Gegensatz zu den ganzen anderen MCU-Produktionen dann mal einen Moment Zeit hatten, sich das anzuschauen. Und gesagt haben, vielleicht haben wir dann doch nicht so weise Entscheidungen getroffen, wo Fans vorher schon ein bisschen die Alarmglocken haben Leuten hören, wo nämlich gesagt wird, okay, jetzt, wenn man Daredevil ins MCU mit reinbringen, könnte man es ja vielleicht ein bisschen auch nicht dieses R-Rated-Ding machen, nicht dieses ab 18, sondern könnte man ein bisschen netter machen, wie er jetzt in Echo aufgetreten ist, nee, wie er vor allen Dingen in She-Hulk aufgetreten
ist. Richtig, ganz genau.
Und in No Way Home. Und wollten erst so ein Legal Procedural rausmachen, also eine typische Anwaltsserie, die eher in Einzelepisoden da war. Und die 6 Episoden wurden schon gedreht. Und dann haben sie gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Und Kevin Feige hat sich das auch selber angeschaut, hat gesagt, nee, da müssen wir nochmal ans Reißbrett zurück. Und haben das nochmal komplett überarbeitet. Und dann plötzlich zu der Zeit, wo es dann auch stattgefunden hat, hat sich Disney entschieden, plötzlich die Marvel-Netflix-Serien mit in die offizielle MCU-Timeline mit reinzunehmen. Und dann wurde immer mehr gemunkelt. Und jetzt haben wir offiziell die Netflix-Sachen, die sind mehr oder weniger im MCU sogar jetzt kennen.
Was ich ehrlich gesagt gut finde. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann Daredevil bei She-Hulk gesehen habe, und ich fand jetzt She-Hulk, weiß Gott, nicht so schlecht, wie das alle gemacht haben. Mhm. Ich hatte durchaus in einigen Momenten meinen Spaß damit. Aber es war halt auch eher so eine Comedy-Geschichte, die halt so leicht daherkam. Und als dann plötzlich Matt Murdock da auftauchte und dann auch dieses bunte Kostüm hatte, uiuiui, da habe ich, nachdem ich zu kurz mich gefreut habe, eigentlich eher einen Schreck gekriegt.
Ja, also ich fand es ganz gut, weil das auch ein sehr Comic-accurate, also ein Comic-akkurates Kostüm war. Aber man ist natürlich, ich bin auch, ehrlich gesagt, ich bin in den Comics gar nicht drin. Ich kenne mich in- und auswendig, kenne ich die Netflix-Sachen, vor allen Dingen, weil ich sie jetzt nochmal gesehen habe. Und allen kann ich empfehlen, die das auch hier hören, wenn ihr die Sachen nicht gesehen habt vorher und jetzt damit eingestiegen seid, schaut euch die ersten 3 Staffeln an. Wenn ihr wollt, sogar noch die Defenders dazwischen, weil es gibt einen ziemlichen Sprung zwischen Staffel 2 und Staffel 3, wo ihr dann keine Ahnung habt, wieso Staffel 3 an dem Punkt anfängt. Dazwischen kommen die Defenders, auch wenn die Defenders nur okay sind. Die Serie, bin ich immer noch der Meinung, jetzt nach dem nochmal durchschauen, ist eins der großartigsten Marvel-Live-Action-Sachen, die jemals produziert worden sind. Und es war damals noch nicht mal von der Abteilung, die das MCU gemacht hat, sondern die durften nur ein bisschen andeuten, dass die im MCU sind.
Ja, ich weiß über diese Geschichte. Du hast es vorhin erwähnt mit dem Incident, mit dem Vorfall, was auch immer so albern war. Da dachte ich so, okay, na gut. Jetzt kann ich mir die Folgen aktuell noch bei Netflix angucken oder sind die zu Disney Plus rübergewandert, die alten?
Die sind zu Disney Plus rübergewandert, was ein paar Probleme mit sich gebracht hat. Ich bin ganz froh, dass ich sie nicht zu Anfang von Disney Plus nochmal angeschaut habe, weil da sind wohl einige Probleme mit den Untertiteln und ähnlichen Dingen aufgetaucht. Und an vielen Stellen in diesen Serien gibt es halt auch Leute, die Spanisch sprechen oder Chinesisch, Japanisch, irgendwas anderes. Da braucht man die Untertitel. Und an einer Stelle, wo mit einem Japaner gesprochen wird, da haben sie es auch immer noch nicht übersetzt. Und ich weiß ganz genau, dass wir bei Netflix da Übersetzungen drin hatten bei den Defenders. Was ein bisschen frustrierend ist, dass Disney nicht einfach die Sachen von Netflix hat übernehmen können. Aber ja, die ganzen MCU, die ganzen Marvel-Netflix-Serien, wo auch nicht mal ansatzweise noch Netflix erwähnt wurde, weil Netflix hat einfach nur Geld dafür damals geliehen und produziert wurde das von der TV-Abteilung von Marvel, die könnt ihr euch sogar in chronologischer Reihenfolge auf Disney Plus ansehen.
Und Luke Cage, Jessica Jones, alle rübergewandert.
alle rübergewandert. Jessica Jones würde ich euch empfehlen, Luke Cage, wenn ihr auch noch Bock drauf habt, aber lasst die Finger von Iron Fist. Das ist so eine, ich habe den in Defenders wieder gesehen und tut mir leid, dass ich bin auch froh, wenn sie nicht zurückholen oder wenn sie ihn recasten. Das war absoluter Murks. Das haben sie selbst in den Defenders nicht ordentlich hinbekommen.
So, jetzt haben wir also 2025 und Daredevil Born Again. Und ich habe gelesen, dass es eigentlich als Reboot gedacht war, aber jetzt eben wieder als sozusagen vierte Staffel, kann man ja eigentlich sagen, ist es jetzt, ne?
Genau.
Und diese sechs Folgen, von denen du gerade gesprochen hast, das war sozusagen das etwas leichtfüßigere Reboot.
Also die hatten das angekündigt als Daredevil-Serie mit einer Staffel mit 18 Folgen, haben dann angefangen zu drehen und haben nach 6 Folgen aufhören müssen wegen dem Writer's Strike. Und dann hatten sie die Zeit, sich das anzuschauen, und dann haben sie das alles nochmal über Bord, nicht ganz über Bord geworfen. Das sieht man auch meiner Meinung nach in den ersten Folgen. Die haben halt viel hinzugefügt und umgeschrieben, aber das Material ist nicht ganz weggeflogen. Und sie haben das halt, man sagt das, retooled, umgearbeitet in 2 Staffeln, 9 Episoden. Und haben dann weitergedreht mit dem neuen Plan.
Okay. Das wusste ich jetzt alles gar nicht vorher. Von daher erklärt es aber so ein bisschen, weil ich im Moment noch nicht so ganz verstanden habe, wo so diese Serie eigentlich so hin will. Ne? Wir haben ja auf der einen Seite jetzt, und das war so witzig, als ich das geguckt habe, ne? Wilson Fisk wird jetzt Bürgermeister, und hätte man das halt, keine Ahnung, vor 2016 gesagt, hätte man halt gesagt, wie unrealistisch. Wer würde denn so einen Menschen in irgendein Amt wählen, ja? Heute guckt man sich das halt an und denkt sich so,
ja. Das wäre auch eine meiner großen, also das basiert übrigens auf einem Comic Run, der ist, ich weiß nicht, ob er im Comic, nee, ich glaube im Comic ist er nicht mehr Bürgermeister von New York, war aber eine ganze Zeit lang Bürgermeister von New York. Also das basiert in der Tat da drauf. Man muss leider auch hier das MCU ein bisschen verfolgt haben. Man muss Hawkeye nicht gesehen haben, nicht unbedingt, aber aufgrund der Ereignisse in Echo hat Fisk sich dann entschieden, ein bisschen was anderes zu machen und anderen Einfluss zu nehmen auf New York. Und das ist dann in Form von dass er sich mit in die Wahl mit eingeklinkt hat. In den Comics hat er übrigens die Wahl auch manipuliert, ne? Ob wir das hier noch stattfinden wird, ob das hier noch in irgendeiner Art und Weise gesagt wird, wissen wir nicht. Aber trotzdem, für Leute, die die Serien davor, die Staffeln davor schauen, sind immer noch sehr, sehr viele Fragen offen. Und das sind auch viele meiner Dinge, die ich kritisiere. Aber lass uns gerne erstmal über den Plot reden.
Ja, ganz genau. Also, Wilson Fisk ist wieder da. Es ist übrigens die alte, komplette alte Gang wieder da. Allerdings nicht allzu lange. Und das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich mir gedacht habe, so, okay, ich finde es ja schön, dass ihr Foggy und Karen, also seine Sidekicks aus den ersten 3 Staffeln und auch aus den anderen Serien wiedergeholt habt, weil für mich ist ehrlich gesagt Daredevil, das ist wie Batman ohne Alfred. Ja, also die 3 gehören für mich irgendwie mit ihrer kleinen abgeranzten Anwaltskanzlei, wie sie da am Anfang gegründet haben und so weiter, schon irgendwie so als Schicksalsgemeinschaft zusammen. Und dann wird mir, und jetzt kommen wir in Spoiler-Territory, Foggy nach 10 Minuten unterm Hintern weggeschossen. Und da dachte ich mir so, okay, krass, why? Jetzt einfach nur, um einen Antrieb für Daredevil zu haben, für Matt Murdock zu haben. Aber sie haben ja dann im Grunde genommen Bullseye, der ja mehr oder weniger auch, der gut erlebt noch, ne, jetzt nicht instantmäßig gekillt, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass, und dann kommt jetzt noch dieser White Tiger oder wie der heißt dazu, dass wir so ein bisschen dieses Spider-Man 2 Problem haben, also Sam Raimi Spider-Man 2, wo einfach zu viel Gegner für zu wenig Helden sind.
Das war eher Spider-Man 3, weil Spider-Man 2 war groß.
Ja. Genau, Spider-Man 3 war das, genau. Wo du ja dann diesen Venom-Verschnitt hattest und den Sandman und das noch und jenes noch, und es war einfach viel zu viel. Ja. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass hier auch zu viele Handlungsstränge aufgemacht werden und man sich am Ende irgendwie so ein bisschen verzettelt, weil was ist denn jetzt der Antrieb? Also klar, Matt Murdock will jetzt, traut halt Wilson Fisk nicht, okay, auch zu Recht irgendwo, klar. Er muss sich aber dann vielleicht noch irgendwie an einem Bullseye rächen, der halt irgendwie jetzt dann im Krankenhaus oder im Knast dann hocken wird und so weiter und so weiter. Da muss er sich noch mit diesem White Tiger rumschlagen. Also ich, keine Ahnung, ich bin da skeptisch ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen.
Du bringst es so ein bisschen auf den Punkt und du zeigst auch direkt auf, was das Problem ist nach den Reshoots. Die Originalserie, als sie geplant worden war, hatten die eine ähnliche Story. Und die, man muss dazu sagen, in den ersten drei Staffeln ist Matt Murdock wirklich durch den Fleischwolf gedreht worden. In der ersten Staffel musste er sich finden, in der zweiten Staffel hat er so ein bisschen versucht, das Kostüm abzulegen und mehr der Anwalt zu sein. In der dritten Staffel hat er komplett sein Privatleben abgelegt und war nur noch Daredevil. Und man hat sehr viel von ihm schon erlebt. Und übrigens, Born Again, der Titel dahinter, basiert auch auf dem Comic. Nur die Sachen, die in Born Again in dem Comic passiert sind, die haben die größtenteils schon in der dritten Staffel von Daredevil abgearbeitet. Hier ist es eher Born Again in das MCU rein. Und der Originalplan war, dass man noch nicht mal Karen Page, Deborah Ann Woll und den Foggy-Darsteller zurückbringt, sondern einfach sagt, er ist tot. Der Eldon Hansen, der Franklin Foggy Nelson, der ist tot und jetzt sind wir an dem Punkt. Man hat es noch nicht mal onscreen gezeigt. Und da hatten selbst Charlie Cox und Vincent D'Onofrio ein gewisses Problem mit und haben das dann auch Kevin Feige gegenüber gesagt. Weil die beiden waren einfach, also Karen und Foggy, wie du gerade gesagt hast, waren das Herz der Show vorher. Die haben Matt geerdet. Die haben auch selber ganz krasse Character-Arcs durchlebt.
Ja.
Und man hat eine gewisse Hintergrundstory von denen bekommen. Im Reshoot haben sie dann gesagt, okay, wenn es passiert, und das ist die Motivation dahinter, dass es passiert, weil eigentlich waren die am Ende der dritten Staffel in einem ganz guten Zustand. Der Kingpin wurde besiegt, ist wieder zurück ins Gefängnis. Matt hat mit ihm einen Deal gemacht, dass er ja nicht irgendwas mit seinen Freunden machen soll und auch wieder zurück ins Gefängnis geht, sonst nimmt er sich Vanessa vor, seine Lebensgefährtin.
Ganz genau, die große Liebe von Wilson Fisk, ja.
Genau, die große Liebe von Wilson Fisk. Und ja, was macht man als nächstes? In den Comics ist Karen irgendwann mal gestorben, durch Bullseye. Und hier sagt man, sein bester Freund, seine Bromance, Foggy stirbt. Und das ist seine große, große Motivation. Und ich saß da in den ersten Minuten, weil sie natürlich auch im Marketing groß gespielt haben. Foggy und Karen sind zurück und so. Die fand so, juhu. Ich saß da nach 10 Minuten vor erstmal meinem Handy. Abends habe ich es nochmal auf dem Fernsehen geschaut und hab gesagt, nee, Leute, nee, stopp. What the fuck? Was macht ihr denn gerade hier? Nach 10 Minuten killt ihr Foggy. Wieso? Verdammt nochmal, ihr braucht doch nicht jetzt dieses Fritching durch. Für mich war das ein Fritching. Für mich war, also.
Vielleicht erklärst du kurz mal, was Fritching ist, ja.
Fritching ist, wenn man vor allen Dingen weibliche romantische Hauptcharaktere tötet, um eine Motivation für den männlichen Hauptcharakter zu schaffen, dass er Rache nehmen möchte. Ich kann nicht mehr genauso erklären, dass in irgendeiner Filmgeschichte wurde mal eine Frau in einem Kühlschrank, in einem Gefrierfach getötet, aufgefunden. Ich glaube, das war dahinter. Aber man sagt Fritching dazu. Und das war bei Foggy, war für mich das ein klassisches Fritching, um Matt zu motivieren, um ihn nochmal runterzuhauen. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie das gemacht hätten. Und man sieht auch ganz klar, dass diese Szenen in den Reshoots passiert sind. Aber gib dem alten Team doch wenigstens nochmal 20, 30 Minuten, eine halbe Folge, dass sie sich wieder zusammenfinden, dass man sieht, wie die Dynamik zwischen ist, wie sehr die sich mögen und wie sehr sich die Welt für die gefestigt hat, um es dann Matt zu entreißen. Mhm. Und nicht in den ersten 10 Minuten, wo Leute, die die Serie vorher nie gesehen haben, keine Ahnung haben, wer Foggy ist, und warum das jetzt so schlimm passiert ist und Leute, die es vorher gesehen haben, sich darüber aufregen, dass ein Liebling von denen in den ersten 10 Minuten getötet wird. Durch Bullseye, Benjamin Dex Poindexter, der eine wesentliche Rolle in der dritten Staffel hatte und der ein kompletter Psychopath ist. Und die Stärke von Daredevil war halt immer, dass die Charaktere dass man das Innenleben von den Hauptcharakteren mitbekommen hat. Auch bei Dex hat man ganz krass seinen inneren Monolog in der dritten Staffel mitbekommen und wie er weiter dem Wahnsinn verfallen ist, weil er einfach nicht mehr diesen Halt hatte, den er durch eine Psychologin früher hatte, und das hat Wilson Fisk hat für ihn dann diese Stellung eingenommen und das hat ihn noch mehr in den Wahnsinn getrieben. Der wird jetzt als gesichtsloser Killer genommen, ohne dass man mal vorher seine Motivation zeigt oder wieso er daher herkommt, was er denn gerade an dieser Stelle macht, weil am Ende der dritten Staffel wurde ihm von Fisk das Genick gebrochen. Man hat zwar in der After-Credit-Scene gesehen, wie er wieder zusammengeflickt wurde, aber wir wissen halt immer noch nicht, wieso er jetzt in diesem Punkt plötzlich da ist und nur einmal Hello Karen sagt und die tötet. Wieso nach so vielen Jahren taucht er jetzt an diesem Punkt auf? Und das ist für mich, was mich tierisch aufgeregt hat am Anfang, einfach nachdem ich in den letzten Wochen die ersten Staffeln nochmal gesehen habe, dass das ohne Erklärung, ohne Andeutung zu einem größeren Mysterium einfach gemacht wird und so die Charaktere, die guten Charaktere aus den vorherigen Staffeln verwurstet werden.
Ja, und genauso hat sich's für mich auch angefühlt, so, die müssen jetzt hier schnell weg. Ja, wie werden wir die jetzt ganz schnell los, diese alten Überbleibsel? Ja. Und dann ist natürlich das Killen des besten Freundes, ist natürlich auch ganz ehrlich, drehbuchtechnisch jetzt halt auch ganz unterste Schublade der billigen Tricks, ne? Ja. Da hätte ich mir zum einen aus den Gründen, die du gerade eben alle gesagt hast, da gehe ich bei allem hundertprozentig mit, zeig's ein bisschen mehr, lass uns doch zwei Folgen normal haben und kill ihn dann zum Ende der zweiten Folge, wenn schon. Ja? Ja. Damit ich auch, wenn ich sowieso beide Folgen auf einmal veröffentliche, die ersten beide, damit ich dann wirklich auch einen Schockmoment habe. So kam das Ganze wirklich ein bisschen, und dann muss man auch wirklich kaufen, dass sich dann Karen völlig von ihm entfremdet. Auch das wird überhaupt nicht gezeigt, sondern einfach nur in so einer Dialog-Exposition-Dump-Szene dann gesagt. Und ich mir so dachte, ja. Okay, really, das kaufe ich aber nicht, wenn ich halt die Vorgeschichte von denen kenne. Nein, also, ja.
Es ist ja ein Jahr, also das Billige daran fand ich noch nicht mal, dass das passiert ist. Das kann ja gut sein, das kann ja gut so passieren. Aber diesen Sprung ein Jahr später.
Genau.
Die alte Serie hätte gezeigt, wie Matt darunter gelitten hätte, wie das Ganze die beiden zerrissen hätte und Matt sich zurückzieht und Deborah und Karen Page vielleicht im Alkohol versinkt, weil in den Comics war sie auch ein Junkie irgendwie am Ende zwischendurch, und das hat man einem hier alles genommen. Man hat einen vollendete Tatsachen gestellt und gesagt, okay, Foggy ist jetzt weg, Karen ist jetzt auch weg. Meine einzige Hoffnung ist jetzt hier. Erstens, und das war in den Nachrichten zuletzt, also spoiler ich hoffentlich nicht zu viel, Alden Hansen kommt für die zweite Staffel zurück. Also der Foggy-Darsteller. Ob es jetzt ähnlich ist wie in Staffel 3, wo Matt sich ein fiktiver Wilson Fisk über seiner Schulter mit ihm spricht, wo halt ihn sich vorstellt, ob er nur in seiner Fantasie ist. Und die Deborah and Will, die Karen Page, soll auch zurückkommen. Und ich hoffe, sie hat ein bisschen Zeit, die ab irgendeinem Punkt in dieser Staffel wieder mehr reinzuschreiben und sagen jetzt nicht wirklich nur neuer Cast und der alte ist egal.
Ja, oder es sind halt einfach nur Flashback-Szenen. Ja, ich meine, vielleicht kriegt man ja diese Entfremdung noch gezeigt jetzt halt in so Flashback-Szenen. Aber bisher werden wir auch bei Wilson Fisk genau das Gleiche. Auch da werden wir plötzlich vor eine Entfremdung mit Vanessa gestellt, die jetzt dann irgendwie einen Lover hat, den er sogar toleriert, ja. Wenn wir auch so denken, so, das kam jetzt aber auch irgendwie so ein bisschen plötzlich, ja. Ich muss aber gestehen, ich habe jetzt auch Echo, ehrlich gesagt, noch nicht geguckt. Werde ich vielleicht jetzt nochmal die Tage mir dann nochmal, waren ja glaube ich nur 6 Folgen oder so, dann nochmal reinziehen. Aber ja, also das waren solche Dinge, wo ich mir sagen muss, so, okay, ihr verlangt aber jetzt, dass ich jetzt gerade sehr, sehr, sehr viel kaufe. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Der hat 9 Folgen. Man braucht wirklich nicht sag ich mal, wir kennen das ja heutzutage. Meistens sind die Stories ja ehrlich gesagt eher so dünn, dass sie jetzt nicht gerade über 9 Folgen tragen, ja. Und dann denke ich mir so, oh, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ausführlicher gehabt. Und ich muss auch ein bisschen sagen, das ist, und du hast den direkteren Vergleich jetzt, ich habe auch das Gefühl, dass es visuell ein bisschen nachgelassen hat. Aber vielleicht hat man sich auch nur ein bisschen an dem Look ein bisschen satt geguckt.
Ja, also zu Wilson Fisk erstmal, das MCU ist uns immer noch eine Erklärung schuldig, wie er überhaupt wieder freigekommen ist, wie er sein altes Imperium wieder ein bisschen aufbauen konnte, was man in Hawkeye und Echo gesehen hat. Das wissen wir einfach nicht. Ende der 3. Staffel war, der hat das FBI verarscht und hat sich damit freigekauft, hat quasi die Hälfte der Politiker in New York gekauft, aber ist dann am Ende aufgeflogen und zurück ins Gefängnis. Wieso ist er plötzlich wieder frei und wieso interessiert keinen, dass der eigentlich verurteilt lange im Gefängnis hätte sitzen müssen, noch sehr, sehr lange. Auch Bullseye, der hätte im Gefängnis verrotten müssen. Wieso ist der jetzt draußen? Was ist jetzt mit dem passiert? Wir schmeißen ein paar Szenen rein, wo das erklärt wird, aber das wurde uns bisher noch nicht wieder gesagt. Das stört mich an dem Ganzen. Ob es uns überhaupt gesagt wird, ich glaube, die werden es uns niemals erzählen. Ist okay in dem Fall. Und ich finde es auch okay, wie die Charakterisierung von Wilson Fisk sich geändert hat. Er war immer ein Charakter, der eigentlich das genaue Gegenteil, so der Spiegel von Matt Murdock war. Das haben sie visuell hier in der Serie ganz nett rübergebracht, weil er auch die ersten Szenen, glaube ich, nur verkehrt rum gezeigt wurde, so im Spiegelbild, so das Spiegelbild von Matt, der auch New York besser machen will, aber auf seine eigene Art und Weise. Und die Ereignisse von Echo haben ihn dazu getrieben, es mal anders zu versuchen. Vanessa kam nie in Echo vor und auch nicht in Hawkeye. Die haben sie erstmal überspielt. In dem ursprünglichen Entwurf für diese Serie hatten sie Vanessa sogar ein Recasting durchgeführt und die hatte eine ganz andere, ich weiß nicht, ob sie eine ganz andere Rolle hatte. Und ich kaufe das auch ab, dass nach ein paar Jahren vielleicht sowas passiert. Die haben nie viel Zeit miteinander verbracht. Die haben quasi, diese waren in wilder Ehe zusammen und die meiste Zeit war entweder Fisk im Gefängnis oder sie war im Ausland. Die haben sich immer nur ganz kurz gesehen. Die haben nie versucht, länger zusammenzuleben. Vielleicht hat das ja am Ende nicht funktioniert. Und ich kann es verstehen, vielleicht, wenn das auseinandergegangen ist und er sie trotzdem noch liebt, aber sie andere Ansprüche an ihn hat. Völlig okay. Und ich glaube, könnte mir vorstellen, dass wir den Weg dahin noch zeigen. Aber es ist, wie du gerade schon gesagt hast, es ist sehr plötzlich an vielen, vielen Stellen. Das nochmal mein Recap dazu. Visuell, ja, ist ein anderer Weg, den die jetzt einschlagen. Es ist halt diese stark MCU-getriebene Optik, die noch mehr filmisch unterwegs ist. Ich fand es ehrlich gesagt visuell besser als Captain America 4 im ja, Kino.
Allerdings.
Das kam für mich mehr wie ein Film, war für mich mehr wie ein Film als der. Ist in Ordnung. Jede Daredevil-Staffel hatte auch ihren eigenen Stil. Die hatten immer andere Farben eingesetzt, die haben immer andere Themen reingesetzt. Ich mag es eher weniger, auch wenn es hier auch wieder eine MCU-Integration ist, dass sie jetzt wieder ein anderes Seitenverhältnis haben, halt andere Kameras werden eingesetzt. Im Original waren die Kameras viel näher an den Personen dran. Man hat viel intimere Momente gezeigt. Auch der Kampf, den wir am Anfang der ersten Folge gesehen haben mit Bullseye, der mag vielleicht technisch nett gewesen sein in einem gewissen Grad. Das war übrigens der One-Shotter für diese Staffel oder für den Anfang der Serie. Ja. Was mir nicht so aufgefallen ist bei
mir. Mir ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Weil die
sind zu weit weg dafür.
Richtig.
In diese Hallway-Fights, die waren sehr intim. Mhm. Die waren sehr nah dran. Und man hat vielleicht durch eine Schwarzblende oder sowas, durch einen Kameraschwenk, das vertuscht. Aber hier fühlt es sich eher, ich verstehe, warum sie es machen, wie ein Traum an, der sich zurückzieht und der von Weitem drauf schaut, was man machen kann, weil es natürlich auch eine sehr traumatische Erfahrung ist. Ich glaube, das ändert sich ein bisschen in den nächsten Folgen, weil ich habe einen starken visuellen Unterschied zwischen Folge 1 und Folge 2 gesehen. Folge 1 war sehr distanziert, sehr weit weg. Folge 2 sind es schon deutlich näher wieder rangegangen, aber dadurch, dass sie diese sehr weite Kamera, diese sehr breite Seitenverhältnis, dieses 21:9 drin haben, kommt das einem auf dem klassischen Fernseher aber nicht mehr so nah vor wie in dem ursprünglichen Seitenverhältnis.
Ja, und es war auch, ich konnte auch diesem Kampf irgendwie so schlecht folgen, weil da, ich habe mich so gefragt, wie viel Messer hat der denn, ja? Wie viel Messer gehen in Matt Murdock bitte rein? Ja. Ja, und so weiter. Also das war mir alles ein bisschen so, ja, da hat mir so dieses Geerdete gefehlt. Also ich meine, klar, wir reden immer noch von Superhelden, ne? Schon klar. Ja. Aber das war mir alles ein bisschen zu, ja, keine Ahnung. Es hat mich so ein bisschen erinnert an diesen, der ist weiß Gott schlechter. Aber erinnerst du dich noch an die Anfangsklopperei von Ein Quantum Trost, wo man auch überhaupt nicht weiß, was passiert? So ungefähr war das. Und wenn du halt so eine Plansequenz machst, die aber dann über verschiedene Stockwerke funktioniert, schwierig. Hat, glaube ich, nicht so funktioniert. Und wie überhaupt so 2, 3 Kameraschwenks dabei waren, auch wieder der berühmt-berüchtigte, wir schwenken die Kamera für absolutely no fucking reason einmal um 180 Grad, ja, und lassen dann Wilson Fisk auf dem Kopf stehen und denken so, okay, wenn du aber damit
nicht fixst. Das war ja wirklich, wie ich es gerade schon gesagt habe, sollte den Spiegel zu Matt Murdock zeigen.
Ja, schon, aber das ging ja erstmal am Essen los und nicht bei ihm, ne? Also die Kamera schwenkte ja aufs Essen und dann einfach, das war ein Shutbig, weil der Kamerakran das kann, ganz ehrlich. Ja.
Nee, wenn, also wenn da glaube ich schon,
willst,
dass...
Wenn du sie spiegeln willst, du hast sie schon in der Diner-Szene gespiegelt, also... Ja.
Ja, das ist ja das erste Mal, wo wir ihn dann sehen am Anfang der Folgen. Und das passt für mich auch. Auch es gibt eine Szene, wo wir ihn sehen, umgedreht, ich glaube, da spricht er mit Vanessa, wo er halt diesen Heiligenschein drum hat.
Ja.
Aber da muss man ja auch sehen, das ist ja auch gespiegelt, das steht auf dem Kopf. Heißt, es ist ein verkehrter Heiligenschein, den wir nicht für bare Münze nehmen sollen. Also ich verstehe diese ganzen visuellen Mittel, die da eingesetzt werden sind, sind ein bisschen in your face, nicht so ganz subtil, wie es in der ursprünglichen Serie war. Aber ich stimme dir bei vielen Sachen auch zu. Das war mir zu weit weg. Und wir hatten in Staffel 2 einen Hallway-Fight, der über mehrere Etagen ging, mit den Bikern, falls du dich da noch dran erinnerst. Da musste er mit dem Punisher sich durchkämpfen, weil die ganzen Biker von unten kamen und er nur den Weg nach unten hatte und dann hat er sich da durchgekämpft. Das hat großartig funktioniert, das war richtig gut, wie er am Ende unten angekommen ist. Hier war es nicht, weil einfach wir zu weit weg, wir waren nicht nah genug dran an dem, wie intensiv es auch war und auch Matt hat sehr viel mehr ausgehalten noch in den vorherigen Serien, auch sehr viel mehr Messerschnitte und sowas alles. Aber man fühlt auch hier wieder nicht den Impact, den die ganzen Messerwürfe in ihn haben, weil es einfach komplett weit weg ist und wir nicht im Kino sitzen und das in Übergröße sehen.
Mhm. The Raid hieß übrigens der Film, von dem wir vorhin nicht wussten, wie er heißt. The Raid aus Malaysia war das, wo dieses SWAT-Team im Hochhaus eingesperrt ist und sich dann freikämpfen muss. Auch eine Geschichte, die dann so ein bisschen in diesem völlig unterschätzten, und deswegen hier mal ein Filmtipp, wenn ihr nicht geguckt habt, völlig unterschätzten Judge Dredd Remake mit Karl Urban auch nochmal aufgegriffen wird, wenn
das
auch ein bisschen
gut, ja,
in der andere.
Das fand ich besser als so genau.
Ja, allerdings, ja. Also von daher, es gibt viele scheiß Reboots hier, diese Total Recall oder Robocop, ist alles Quatsch, ja. Aber Judge Dredd ist definitiv besser als der Stallone-Film. Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja. Genau, The Raid. Ja, also gut. Ich habe mich ja gewundert, weil du mir so erboste Nachrichten geschrieben hast, nachdem du es geguckt hast. Ich habe es ja relativ spät geguckt. Und da dachte ich mir schon, wenn der Michael sich so aufregt, da muss ja irgendwas passiert sein. Dann wusste ich es natürlich nach ein paar Minuten. Ich hatte natürlich aber jetzt auch so ein bisschen die Idee oder beziehungsweise war mir nicht ganz sicher, ob du es halt im direkten Back-to-Back gucken, wo du noch das andere viel präsenter hast als ich, weil ich muss gestehen, ich habe es das letzte Mal halt gesehen, als es rauskam, seitdem jetzt nicht mehr und dann jetzt vorher nur noch mal kurz ein paar Recaps. Da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das ganze Ding halt in seiner Gänze Murks ist. Ja. Aber so weit würde ich im Moment noch nicht gehen.
Ja, stimme ich dir zu. Es war das Blut ist in mir hochgekocht. Und das beim ersten Mal schauen habe ich gedacht, what the fuck, Leute. Beim zweiten Mal schauen war ich schon ein bisschen milder. Also ich habe jetzt die Kritikpunkte, die wir alle drüber gesprochen haben. Mir haben ein paar Sachen richtig gut gefallen. Also ein paar Sachen auch wieder nicht, die sind halt zu sehr MCU-mäßig, beispielsweise die ganzen Charaktere, die jetzt eingeführt worden sind. Während man in der Originalserie viele Leute hatte, die man nah kennengelernt hat und die auch direkt Charaktere waren, die auch eine Tiefe hatten, fühlt sich sehr viel, bis auf ein, zwei wenige Leute hier an, wie typisches MCU-Futter, was einfach nur da ist, um die Hauptcharaktere zu unterstützen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Wir haben 9 Folgen. Da kann man ja was erzählen, aber ich bleibe vorsichtig skeptisch aufgrund der vielen Stränge, die jetzt so aktuell ein bisschen aufgemacht worden sind. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich hoffe, dass es relativ down to earth bleibt. Dass wir diese ganzen, was wir da so bei Defenders hatten mit den toten Drachen und den Zombie-Ninjas und was es da alles gab, so bitte möglichst nicht. Ja, das war nicht das, weshalb ich die Geschichten in Hell's Kitchen so mochte, nämlich genau, weil das eigentlich nicht so drin vorkam oder nur ganz, ganz, ganz am Rande. Von daher hoffe ich, dass es ein bisschen down to earth ist. Ich will aber jetzt auch nicht, sag ich mal, die gleiche Geschichte nochmal sehen. Also ein bisschen ein Twist mit Wilson Fisk muss jetzt schon irgendwie reinkommen, weil sonst ist es halt jetzt der Dauerkampf, den ihr jetzt halt schon seit 2,5, 3 Staffeln gesehen habt mit ein paar Unterbrechungen. Ne?
Ja, man hat aber auch gesehen, dass, also man braucht dieses Back and Forth, dieses Hin und Her zwischen ihm
absolut.
Und Fisk.
Da bin ich bei dir.
Die zweite Staffel von Daredevil hat stark darunter gelitten, dass Fisk nicht so viel aufgetreten ist und man sich stark auf andere Dinge konzentriert hat. Ich find's okay, wenn er hier als Dauerbösewicht dabei ist, der im Hintergrund ein paar Sachen macht. Lass ihn nicht wieder das Oberböse da sein.
Das meinte ich, genau.
Lass ihn gerne einen anderen Oberbösewicht haben und das passiert, glaube ich, in der Richtung. Er kann seinen eigenen Ansatz für New York fahren und dann hat Matt seinen eigenen Ansatz für New York. Und wir haben ja Potenzial für viele verschiedene Dinge. Auch Storylines, die aus den ersten Staffeln übernommen werden. Hast du das mit der Bibi Urich verstanden?
Das, ehrlich gesagt, war zu weit weg. Aber ich dachte mir schon, dass das irgendwas ist. In dem Recap habe ich dann auch wieder mich dran erinnert. Aber nein, das war mir bewusst, hatte ich das nicht mehr auf dem Schirm.
Genau, in der ersten Staffel hatten wir einen wichtigen Charakter. Der war der Reporter Ben Urich, mit dem Karen vor allen Dingen zusammengearbeitet hat. Und die haben so ein paar Sachen über Fisk aufgedeckt. Und Fisk hat am Ende Ben erwürgt in seinem eigenen Büro. Also er hat ihn gekillt. Und das ist scheinbar die Nichte von Bibi Urich, die dann vielleicht genau sowas nochmal aufdeckt, um ihn zu Fall zu bringen. Wir wissen's nicht. Ich meine, einerseits haben wir einen Fisk erlebt, der versucht, sich so ein bisschen in das System, dem System anzupassen. Andererseits haben wir in der zweiten Folge direkt gesehen, wie er auch wieder das System unterläuft, indem er zum Beispiel diesen Polizeikapitän da erpresst mit Fotos von seiner unehelichen Tochter oder so, oder was das war.
Ja, genau.
In der Richtung.
Ja.
Ja. Das wird nochmal eine spannende Storyline für Leute, die das erste mochten. Ich bin gespannt, wie sie es mit Vanessa machen, ob sie da noch ein bisschen mehr wieder reinschreibt, weil das war auch einer der Kerndinge, die Fisk ausgemacht haben in den ersten Staffeln, die Liebe für Vanessa. Und ob sie noch irgendwelche anderen Sachen wieder aufgreifen. Was klar ist, dass, wo sie mehr einen Fokus drauf legen, dass Matt eher sein Leben als Anwalt führen will. Und in den ersten Staffeln war auch die ganze Zeit sein Mantra, er darf nicht zu weit gehen. Er war kurz davor, irgendwann mal Fisk zu töten. Aber dieses Töten durch den erzkatholischen Matt Murdock, das hätte ihn halt über eine Grenze drüber gebracht, die ihn dann in ganz andere Sphären gebracht hätte. Das wussten Foggy, das wussten Karen, das wussten viele andere. Und er hat es nicht ganz geschafft mit mit Dex, mit Bullseye. Er wollte ihn aber töten und das war für ihn die Grenze, die überschritten worden ist. Und deshalb erleben wir ihn jetzt mehr in seinem Leben als Anwalt, wo er sicherlich im Laufe der Staffel zurück in sein Kostüm gedrängt wird. Und das wird einer der großen Themen dahinter sein, plus ein bisschen mehr Legal Drama als alles zuvor. Und ich glaube, eine der Themen wird jetzt auch dieser White Tiger sein, der scheinbar auch eine große Bedeutung in den Comics hat.
Mhm. Glaubst du, Wilson Fisk wird Vanessa umbringen? Es riecht irgendwie so danach, dass er sie erwürgt in einem Anfall von Wut, von Eifersucht.
Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, dann würden wir Fisk komplett verlieren. Dann würde Fisk nicht mehr Fisk sein. Den Fisk, den wir kennen, der ist dadurch geprägt für seine Liebe für Vanessa. Und ich glaube, er würde für sie alles machen. Er ist so ein bisschen zwischen New York und zwischen Vanessa hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob sie ihn in dieser Staffel schon dazu bringen, sich da entsprechend zu entscheiden. Vielleicht, ich glaub's eher nicht. Mhm. Wir wissen ja auf jeden Fall, dass in dieser Staffel nochmal der Punisher auftritt. Frank Castle wird zurückkommen, John Bernthal, den haben wir im Trailer schon gesehen. Und es wurde angekündigt, dass er wie Werewolf by Night, dieses One-Shot-Special, dieses Halloween-Special von Marvel, der wird auch so einen One-Shot bekommen oder wo er als Punisher zurückkommt. Und die Punisher-Serie fand ich ehrlich gesagt damals auch echt gut.
Ja, richtig. Sie war wirklich. Ich meine ganz ehrlich, es gab so zwei. Ich fand auch, dass mit Ray Stevenson die Punisher-Geschichte war okay. Aber die hier war wirklich die Serie. Die hatte was. Die hatte eine ganz gute Motivation. Und von daher klar, Punisher ist natürlich halt immer ultra brutal. Das ist natürlich Teil des Konzeptes. Das denke ich dann immer. Ja, es ist halt ein bisschen übertrieben. Aber okay, also übertrieben im Sinne von ich brauch's nicht für meinen Sehgenuss. Ne, das meine ich damit. Ja. Aber ja, es ist wie es ist. Ja, dann harren wir der Dinge, die da kommen. Wir werden gucken, dass wir ja wahrscheinlich immer so das nächste Mal wieder 3 Folgen besprechen, damit wir so einen gewissen Entwicklungsbogen dann auch ein bisschen zu diskutieren haben. Also hört ihr in dieser Geschichte, in dieser Sache von Born Again uns wieder so in ungefähr 2 bis 3 Wochen. Und bis dahin könnt ihr euch ja mal in unserem Backkatalog gütlich tun und schauen, was wir sonst so für Meinungen hatten. Wir haben ja auch ein bisschen was gemacht zu Captain America oder zu anderen Marvel-Geschichten oder ihr schaut mal rein. Und das wäre natürlich eigentlich sogar richtig gut. Ihr könnt auch nachhören, was wir zu Andor Staffel 1 sagten, denn das kommt ja jetzt auch im April. Und Last of Us, auch da haben wir sogar jede Folge einzeln besprochen. Also von daher, geht doch mal zurück, zieht euch die Last of Us-Folgen rein, zieht euch Andor rein, dann seid ihr auch für die nächsten 2 großen Nerd-Serien auf jeden Fall präpariert und gut gewappnet. Und wir haben 2017 mal auch eine große Folge zu diversen Marvel-Serien gemacht. Also da könnt ihr auch rein und die werden wir euch hier in den Shownotes natürlich auf jeden Fall verlinken. So, dann freuen wir uns natürlich, wie gesagt, über Bewertungen. Empfehlt uns euren Freunden, euren Tanten, Omis, Muttis und so weiter. Hört mal bei den ESC-Nerds rein und vor allem wieder in 14 Tagen oder in 3 Wochen spätestens, wenn wir dann mit Daredevil weitermachen. Deswegen euch vielen Dank da draußen für eure Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten und Michael, dir vielen Dank für deine Zeit und dass wir so spät noch aufgenommen haben. Und jetzt gute Nacht. Ne?
Gute Nacht.
Gute Nacht.